Also ich glaube, ganz viel von dem, was ich aufgeschrieben habe, habe ich aufgeschrieben, damit ich es irgendwie besser verkraften kann. Und im zweiten Schritt war natürlich irgendwie das Ziel, aufzurütteln, aber vor allem auch andere junge Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen in Ostdeutschland, aber vielleicht auch in Westdeutschland politisch aktiv sind, bewusst zu machen, dass sie mit ihren Ängsten und mit ihren Sorgen und mit den alltäglichen Dingen, mit Hass, den sie vielleicht erleben, nicht alleine sind.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Freigeistern-Gespräch. Die Frankfurter Buchmesse ist vorbei. Über Bücher, Menschen, Titel, Ereignisse, über Höhepunkte und den einen oder anderen Tiefschlag werde ich in der nächsten Folge, dem nächsten Lesen und Lesen lassen berichten, denn da passen die Bücher, die Bilder, die Texte oder auch die diesjährige Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises hin. Außerdem soll die aktuelle Freigeistern-Folge ganz und gar meinem Gast Jakob Springfeld gehören. Denn dieses Gespräch liegt mir überaus am Herzen. Es ist mir enorm wichtig. Es ist enorm wichtig. Jakob Springfeld ist Umweltaktivist, linker Aktivist, Antifaschist, Student und Autor von Unter Nazis, Jung Ostdeutsch gegen Rechts. Dunkel geistern heißt das Gespräch mit ihm, denn es geht jedenfalls auch um Dunkeldeutschland, um das Deutschland, in dem rechte und rechtsextreme Gewalt inzwischen zur Lebensrealität dazugehören, in dem Ausschreitungen sowas wie Normalität geworden sind. Ein Ort, der in dem Zusammenhang traurige Berühmtheit erlangt hat, ist die ostdeutsche Stadt Zwickau. Hier ist der NSU untergetaucht, hier wurde Jakob Springfeld 2002 geboren, hier ist er groß geworden. Als Teenager hat er in Zwickau eine Ortsgruppe von Fridays for Future und von der Grünen Jugend gegründet. Außerdem geht er gegen rechts auf die Straße, doch nachts geht er nicht mehr gern alleine raus. Er muss auf sich aufpassen. Im Frühjahr 2021 begann er zusammen mit dem freien Journalisten und Fotografen Issio Erich seine Erfahrungen aufzuschreiben. Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts ist 2022 zunächst als Buch für Erwachsene im Quadriga Verlag erschienen. Jetzt hat es der Verlag Beels und Gehlberg in seiner Taschenbuchreihe Gulliver einem jungen Publikum zugänglich gemacht, womöglich als Schullektüre. Genau da gehört es hin. Eine Liste zum Gedenken an die Opfer rechter Gewalt steht am Anfang. Die Namen füllen 8 Seiten. Zeigt euch, heißt ein weiteres Kapitel dieses ungeheuren, auch ungeheuer aufrüttelnden Buches. Ich habe es übrigens in der 89. Folge Lesen und Lesen lassen Zukunftsgeistern besprochen. Ich will nicht als Opfer dastehen, schon gar nicht vor diesen beschissenen Nazis, aber wir alle haben Angst. Ich habe Angst, schreibt Jakob Springfeld im ersten Kapitel. Nachtgedanken heißt das Kapitel, wie jenes Gedicht von Heinrich Heine, dessen Anfang berühmt ist. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Auch darum heißt die 92. Freigeistern-Folge Dunkelgeistern. Denn auch in unserem Gespräch geht es um Angst,
um Wut und um Mut. Es geht um Engagement und Bedrohung, um Solidarität und Veränderung. Es geht darum, eigene Erfahrungen zu teilen, mitzuteilen, damit klar wird, niemand ist damit allein. Unter Nazis erzählt eine Perspektive unter vielen. Das ist Jakob Springfeld wichtig. Es ist eine Perspektive, die vielerorts immer noch unbekannt ist. Und doch gilt, Zwickau liegt vor unser aller Haustür. Heute ist Jakob Springfeld vieles zugleich. Er ist Aktivist, Ansprechpartner, Identifikationsfigur, Projektionsfläche, Angriffsfläche, Zielscheibe, Vorbild. Er zieht Hass auf sich, er wird bewundert. Heute ist er gerade mal 22 Jahre alt und studiert in Halle Politik und Soziologie. Für sein besonderes Engagement für Demokratie und Bürgerrechte wurde ihm die Theodor-Heuss-Medaille verliehen. Außerdem hat ihn Zeit Campus 2019 zu den 100 wichtigsten Ostdeutschen ernannt. Und seit Juli diesen Jahres ist Jakob Springfeld wöchentlich, übrigens auch immer donnerstags, bei einem neuen Podcast von Fritz vom RBB dabei. OKF – Ortskontrollfahrt heißt dieser Podcast. Wie es ist, heute im Osten aufzuwachsen, darüber sprechen Lilli Blauzun und Jakob Springfeld mit ihren Gästen, zum Beispiel mit dem Comedian Patrick Tomalla, der Influencerin Stachel oder dem Fußballstar Felix Groß. Von OKF Ortskontrollfahrt zurück zu Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Dunkelgeistern ist eines der Freigeistern-Gespräche, die ich nicht vergessen werde. Es geht um viel. Es bedeutet mir sehr viel, dass Jakob Springfeld uns an seinem Denken und Tun teilhaben lässt. Und so danke ich für all die Sätze, die er geschrieben und gesagt hat. Ich danke für seine Unerschrockenheit, seinen Mut und seine Ermutigung, für sein Durchhaltevermögen, für seine Ideen, für seine Einsichten und Einblicke. Ich wusste von vielem nicht, jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Und ich danke Jakob Springfeld dafür, dass wir viel lachen konnten, trotz allem. Bevor wir nun anfangen, bekommen wir noch das Freigeistern-Auftaktgedicht zu hören. Lieber Jakob, bitte sehr.
Texte nach Hanau bildet die Stimmen von 50 Menschen ab, die ihre Gefühle und Gedanken, Enttäuschungen und Erwartungen nach dem Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 zum Ausdruck bringen. Während anderswo Karnevalsfeste das Geschehen bestimmten, litt ein großer Teil der Bevölkerung unter dem kollektiven Schock sowie dem lapidaren bis ignoranten Umgang der Medien, vielfach auch des eigenen weißen Freundinnenkreises und Umfelds. Alle Beiträge in diesem Buch wurden von Menschen verfasst, die durch Rassismus diskriminiert werden. Ich lese einen Text aus diesem Sammelband von Younes. Nazi-Vorfall, Mordfall. Ihr schweigt und schiebt es langsam unter den Teppich und fühlt euch dabei nicht mal dreckig. Oder schlecht, deutscher Staat, schäm dich. Kein Respekt, keine Reue, für euch keine neuen Probleme und für euch keine neuen Freunde. Mehrere Familien zerstört, ihr wisst nicht, was das bedeutet. Und solange es geht, wird der Nazi-Vorwurf bei terroristischen Anschlägen von euch geleugnet. Wobei Terror für euch sowieso nicht von einem Weißen ausgehen kann, lächerlicher Scheiß, Deutschland, du weißt. Staat blind, trotz Rassismusproblem AfD, mehrere Prozente, jedes Mal AfD, Menschenfeind AfD, fick dich AfD. Und fickt euch, dass ihr es nicht schafft, Menschenfeindlichkeit zu verbieten.
Vielen Dank, lieber Jakob, und hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich.
Wir fangen an mit dem Fragebogen, lieber Jakob, mit dem Freigeistern-Fragebogen. Da geht's um Bücher natürlich und ums Lesen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
Ich glaube, ich war so ein Zwischending. Ich habe tatsächlich nur so Sachen wie Harry Potter und die Tribute von Panem gelesen, aber ich war dem Ganzen nie so 100% abgeneigt, bis dann irgendwann die Computerspielphase kam, die ich glücklicherweise mittlerweile überwunden habe. Ja.
Gab's ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Ich würde sagen, es war wirklich Tribute von Panem, glaube ich. Ich habe irgendwie alle Teile sehr schnell durchgelesen und das war das erste Buch, was mich irgendwie so richtig gecatcht hat. Ansonsten ist mir Momo im Kopf geblieben, weil mir daraus meine Mutter immer mal vorgelesen hat. Ich müsste noch länger darüber nachdenken, aber das sind so die ersten beiden Bücher, die mir direkt in den Sinn kommen.
Und die Tribute von Panem sind ja nun auch ein politischer Kampf in gewisser Weise, oder? Hast du das da schon so gelesen?
Ich glaube, ich fand es einfach sehr spannend und war vielleicht auch eigentlich zu jung für dieses ja doch manchmal brutale Buch und deswegen hat mich das sehr gecatcht auf jeden Fall. Vielleicht ähnlich wie heutzutage Jugendliche, die irgendwie von zu brutalen TikTok-Videos gecatcht werden. Ich glaube, so einen tiefen Sinn kann ich dem Ganzen gar nicht so nachsehen, aber doch, das hat mich irgendwie geprägt, ja.
Gibt es ein Buch, das dich als Kind erschreckt hat?
Ich glaube, so per se hat mich als Kind kein Buch so richtig erschreckt. Außer, da sind wir wieder bei der Tribute von Panem, vielleicht dieses Buch, weil auf einmal waren da Leute in einer Arena, die sich gegenseitig töten mussten. Und das war so das mega populäre Jugendbuch, auch bei irgendwie Freundinnen von mir. Und ich glaube, das hat mich an der einen oder anderen Stelle schon erschrocken und hat mich so ein bisschen, bevor ich in Zwickau mit Neonazis in Kontakt kam, aus meiner Lebensrealität gerissen, ja.
Wasser auf meine Mühlen, kann ich dir da nur sagen, ja. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Also ich bin gerade sehr dabei, sehr viele Bücher von Ilko Sascha Kowalczuk zu lesen. Ich kann gerade gar nicht sagen, ob es ein bestimmtes ist, aber ich habe tatsächlich gerade angefangen, mir diese Walter Ulbricht Biografie durchzulesen, einfach weil ich es sehr spannend finde, mich über so eine interessante Person, der ich natürlich sehr kritisch entgegenblicke, mit der Geschichte Ostdeutschlands und auch schon davor irgendwie zu befassen. Das ist das, wo ich gerade so dran kaue, ja.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Herr Krieg und Frieden von Leo Tolstoi. Es sind mir zu viele Charaktere und ich glaube, ich müsste viel akribischer mitschreiben, wer ist, um irgendwie den Durchblick zu behalten. Ich behalte mir das Ziel auf jeden Fall bei, es irgendwann durchzulesen, aber es war mir gerade in dieser ja doch auch sehr stressigen Lebenssituation mit den Wahlen in Sachsen etc. Zu viel.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ja, Krieg und Frieden, würde ich sagen. Ich glaube, ich hatte auch mal so eine, ich bin gerade frisch politisiert worden und ich muss unbedingt Marx lesen, Phase, wo ich dann irgendwie versucht habe, mich durchs Kapital zu schlagen, was natürlich gar keine gute Idee war. Auf Dauer wäre ich aber trotzdem offen, diesen Versuch vielleicht nochmal zu wagen.
Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ich finde so Bücher von Felix Borg ziemlich cool. Das ist so ein Typ, der eigentlich ziemlich viele Bücher über Steine und die Natur macht, aber das sehr lustig herunterbricht in cool illustrierten Büchern. Aber ich kann das gerade gar nicht so gut ausführen und mir fallen zu wenige Illustratorinnen leider Gottes ein, ja.
Ich versuche mir jetzt gerade, dich als Stein vorzustellen. Lustige Vorstellung.
Ja, also mir ist auch da gerade so im Kopf geschossen, dass ich hätte gar keinen Bock auf irgendeine heroische Illustrierung und deswegen musste ich, glaube ich, an Felix Borg denken, weil er mich, glaube ich, sehr lustig und auch ein bisschen selbstironisch aufs Korn nehmen würde und das fände ich sympathisch, ja.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Boah, schwer das so ad hoc zu sagen, wirklich.
Der Mensch kann auch schon tot sein, ist ja eh nur ein Gedankenspiel.
Ja. Ja, komm, also dann doch von Leo Tolstoi, dann kann ich das vielleicht aufmerksam angeregt durchlesen, wenn er mir schon mal eine grobe Zusammenfassung vorab gegeben hat. Ja.
Wunderbar. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Ich glaube, ich habe nicht wirklich Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher. Es sind dann wirklich andere Medien, die ich mir reinziehe, wenn ich mir irgendeinen Trash anschauen möchte. Aber ich versuche tatsächlich, wenn ich lese, sehr qualitative Sachen zu lesen. Und ich glaube, das gelingt mir doch auch recht gut. Ja.
Die nächste Frage ist fast überholt. Ich stelle sie dir aber trotzdem. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Außerdem, den du schon gewählt hast für dein Buch.
Ich glaube, dieses Problem haben viele AutorInnen, die gerade vielleicht noch jung sind und auch gar keine Ahnung haben von Verlagswesen und wer wann Bücher kauft. Ich glaube, ich würde mein Buch nennen Eine ostdeutsche Jugendgeschichte oder so. Nur würde das dann vermutlich niemand kaufen. Aber mir fällt es, also mir fiel es schon schwer, mich auf dem ersten Buch so auf dem Cover zu sehen, weil ich das, was ich da schreibe, mit Isio Erich gemeinsam natürlich sehr relevant finde. Und trotz alledem ist es dann auf einmal so ein Werk, das irgendwie im Raum steht, mit einem Gesicht darauf, obwohl ich und wir ja wissen, dass es sehr viele Menschen gibt, die irgendwie ähnliche Dinge erleben. Deswegen ist es mir einfach immer wichtig zu betonen, dass es eine Perspektive von ganz vielen ist, über die ich da geschrieben habe. Und genau das Gleiche wäre mir, glaube ich, auch wichtig, wenn ich jetzt nochmal ein Buch über mich machen würde. Also es ist einfach ein riesiges Privileg, ein Buch machen zu können mit diesen Erfahrungen. Ich glaube, ganz viele haben ähnliche oder viel schlimmere Diskriminierungs- oder Hasserfahrungen gemacht und haben leider keinen Zugang zu einem Medium wie einem Verlag, um irgendwie ein Buch veröffentlichen zu können.
Welcher Mensch, und das ist schon die letzte Frage des Fragebogens, sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Vielleicht beantworte ich diese Frage jetzt etwas egoistisch, aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ein Kinderbuch zu machen, weil ich eine gute Freundin habe, die Kunst studiert und sehr gut illustrieren kann. Und unsere Idee war so ein bisschen, sie kann illustrieren, ich kann, glaube ich, politische Inhalte ganz gut herunterbrechen, um sie vielleicht auch jüngeren Menschen irgendwie zugänglich zu machen. Und diesbezüglich irgendwie eine Story zu schreiben gegen Diskriminierung in Ostdeutschland oder so für jüngere Kids, würde ich mir vielleicht gegebenenfalls zutrauen. Deswegen denke ich da jetzt irgendwie mal als erstes an mich selbst, wenn das okay ist.
Vollkommen. Und ich hoffe, dass gerade, oder vielmehr, wenn dann diese Folge läuft, VerlegerInnen zuhören und sagen, was, der würde das machen? Her mit ihm.
Ich bleibe gespannt, ja.
Jetzt ist ja gerade dein Buch Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts bei Gulliver erschienen. Das ist die Taschenbuchreihe des Verlags Beels und Gelberg. Ich finde, es ist ein unglaublich aufrüttelndes Buch, ein persönliches Plädoyer und ein engagiertes Bekenntnis zur Demokratie. Und du gibst einen Einblick aus nächster Nähe darüber, wie ein junger Mensch, nämlich du, zu einem politisch denkenden und handelnden Menschen wird und geworden ist. Was hat dich denn überhaupt dazu gebracht, deine Erfahrungen aufzuschreiben?
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Der erste war vielleicht, dass ich tatsächlich schon relativ lange einfach Tagebuch geführt hatte, um die Dinge, die ich im westsächsischen Zwickau, einer Stadt mit 90.000 EinwohnerInnen in Sachsen so erlebt hatte, besser verarbeiten zu können. Also ich glaube, ganz viel von dem, was ich aufgeschrieben habe, habe ich aufgeschrieben, damit ich es irgendwie besser verkraften kann. Mhm. Weil gerade auch zu der Zeit in Zwickau so viele Dinge auf einmal passiert sind. Auf der einen Seite gab es riesige Klimaproteste und wir haben uns in sozialen Zentren zusammengefunden und meine Jugend ist eigentlich erst so richtig in die Gänge gekommen und ich hatte eine super schöne Zeit und auf der anderen Seite waren da eben relativ schnell diese Erfahrungen mit Bedrohungen, mit rechtem Hass und all diese Dinge. Das heißt, in erster Linie war es einfach schön für mich, all diese Dinge mal so ein Stück weit zu ordnen. Und im zweiten Schritt war natürlich irgendwie das Ziel, aufzurütteln, aber vor allem auch andere junge Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen in Ostdeutschland, aber vielleicht auch in Westdeutschland politisch aktiv sind, ja, bewusst zu machen, dass sie mit ihren Ängsten und mit ihren Sorgen und mit den alltäglichen Dingen, mit Hass, den sie vielleicht erleben, nicht alleine sind. Und umso mehr hat es mich auf jeden Fall gefreut, gerade bei Lesungen immer wieder auch solche Reaktionen zu hören von Menschen, die sich dadurch irgendwie ermutigt gefühlt haben oder weiterhin ermutigt fühlen. Denn ja, manchmal wird einem das alles vielleicht ein Stück weit zu viel, aber wenn wir uns bewusst machen, dass die Angst irgendwie nicht nur auf einzelnen Schultern lastet, sondern auf ganz vielen, dann können wir, glaube ich, versuchen, gemeinsam Wege zu finden, damit umzugehen. Ja.
Du hast in dem Buch, in dieser ersten Szene, eine Situation beschrieben, da marschieren Neonazis vor deinem Elternhaus auf. Sie hinterlassen eine Nachricht, Good night, left side steht da. Einem Freund wird an den Briefkasten geklebt, Zecken klatschen und Linke müssen sich in einer Tankstelle verstecken, um rechten Schlägertrupps zu entkommen. Ich muss sagen, ich habe das gelesen, ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Wie hat man sich das denn vorzustellen?
Also erstmal muss ich sagen, ich wohne ja mittlerweile nicht mehr in Zwickau, sondern in Halle. Und es ist wirklich erstaunlich, dadurch, dass ich einfach viele Sicherheits- und Schutzmaßnahmen getroffen habe, ist diese krasse Realität auf der Straße, einfach weil ich so vorsichtig bin, gerade nicht mehr ganz so präsent in meinem Leben. Und ich finde es immer wieder verrückt, rückblickend zu checken, wie normal das für uns in der Jugend war und wie normal das noch für so viele Leute ist, wenn ich auf Lesungen bin und sie mir genau von diesen Dingen berichten. Und das ist eigentlich vielleicht auch das Krasseste daran, es hat einfach eine Abstumpfung stattgefunden. Also ich habe in Zwickau mit Fridays for Future begonnen, mit mehreren Freundinnen, und wir haben daraufhin irgendwie Stress bekommen mit Neonazis. Am Anfang fanden wir das vielleicht kurz überraschend, weil wir nicht gedacht hätten, dass Klima- und Umweltaktivismus dazu führen würde, dass man irgendwie zur Zielscheibe wird. Aber nach ein paar Wochen war es einfach Alltag und gängige Realität, wegrennen zu müssen oder Angst zu haben auf dem Nachhauseweg. Und es hat sich gar nicht mehr so krass angefühlt, sondern es war so, ja, wir erleben das ja sowieso alle, das ist nichts Besonderes, man muss das jetzt auch nicht unbedingt erwähnen. Und deswegen war es vielleicht dann auch der Abstand zu Zwickau. Als ich das Buch gemacht habe, habe ich ja schon in Halle gelebt, der mir nochmal ganz anders vor Augen geführt hat, wie wenig Zeit ich eigentlich damals hatte, das zu verarbeiten, weil gefühlt jede Woche was Neues passiert ist. Und ich weiß nicht, um vielleicht ein einschneidendes Beispiel vom Anfang des Jahres zu benennen, was genau das auch nochmal so ein bisschen verbildlicht. Anfang des Jahres gab es diesen Angriff auf Matthias Ecke, den SPD-Spitzenkandidaten in Sachsen von Neonazis, der von jungen Neonazis verprügelt wurde. Und wenige Stunden davor wurde im Landkreis Zwickau eine Geflüchtetenunterkunft angegriffen und mit Steinen beworfen. Und niemand außer Radio Zwickau, laut meinem aktuellen Stand, hat darüber berichtet. Und dieser Vorfall ist eigentlich völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und ich glaube, das ist eins von vielen aktuellen Beispielen auch, die einfach zeigen, dass diese Normalität, diese Entgrenzung schon lange stattfindet und stattgefunden hat und dass in Teilen so viele Dinge passieren, dass es einem gar nicht mehr möglich ist, auf alles zu reagieren und alles zu skandalieren und sich von allem zu distanzieren, weil es einfach leider Gottes gerade im ländlichen Raum in Sachsen bittere Realität und Normalität auch ist. Und auch das wollten wir natürlich so ein Stück weit versuchen, im Buch festzuhalten. Ich hätte mir natürlich erhofft, dass wir dann irgendwie in den letzten Jahren die Kurve so ein bisschen stärker bekommen hätten hin zu einer aktiveren, lauteren Zivilgesellschaft, die zwar mit den Massenprotesten auf der Straße war, und trotzdem haben wir die Wahlergebnisse gesehen. Und ich glaube, es bleibt massiv viel zu tun, um das vielleicht ganz harmlos mal auszudrücken. Ja.
Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich kann dir nur sagen, ich kenne sowas nicht. Ich habe es noch nie in meinem Leben erleben müssen. Du bist abends auf der Straße, du triffst dich mit FreundInnen, ihr wollt tanzen gehen oder was weiß ich, ein Bier trinken gehen, und ihr bewegt euch ganz normal in den Straßen deiner Heimatstadt in Zwickau. Aber ist es dann so, du läufst da und dann kommt eine Gruppe und verfolgt dich, oder wie ist das denn?
Ja, so um mal so eine gängige Situation so zu erzählen. Ich bin früher, ohne nachzudenken, in Zwickauer Clubs gegangen, um dort halt mit meinen Klassenfreunden, SchulfreundInnen irgendwie zu feiern. Und relativ schnell habe ich halt gecheckt, dass ich das so einfach nicht mehr machen kann, weil dann da auch Neonazis waren, die mich irgendwie im Kreis rumgeschubst haben, die mich im Club beleidigt haben. Und so werden demokratischen Menschen gerade im eher ländlicheren Raum einfach nach und nach Räume genommen, in denen sich dann Menschen wie ich einfach nicht mehr sicher fühlen können. Und das ist halt so ein eingeschnittener Alltag, den man in Zwickau dann zumindest noch diesbezüglich irgendwie ausstehen und ja überstehen kann, dadurch, dass es eben noch soziale, zivilgesellschaftliche Räume gibt, in denen man sich halbwegs sicher fühlen kann. Also in Zwickau beispielsweise die Kunstplantage oder die Barrikade. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass Zwickau die viertgrößte Stadt in Sachsen ist mit 90.000 EinwohnerInnen. Und je ländlicher es wird, desto weniger gibt es auch diese safer spaces, diese sichereren Räume. Deswegen, ja, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich in erster Linie erschreckend normal an. Und in zweiter Linie ist es einfach aktuell so, dass ich super vorsichtig bin und in Zwickau halt nicht mehr allein durch die Innenstadt laufe, weil ich weiß, dass es akut gefährlich ist. Und gleichzeitig will ich auch hier an der Stelle nochmal dazu sagen, dass ich eben ein privilegierter Mann bin, der den ganzen Hass durch den politischen Aktivismus und durch die Benennung von Demokratie und Demokratiefeinden sich irgendwie ja aufgebürdet hat. Und es gibt, glaube ich, viele Menschen in Städten wie Zwickau, die seit ihrer Geburt von Diskriminierung, Rassismus oder anti-queerer Gewalt betroffen sind und die nicht erst politisch aktiv werden mussten, um von diesem Hass betroffen zu sein. Und ich glaube, auch all jene Perspektiven kommen einfach nach wie vor zu kurz, denn ich kann irgendwie meinen Stopp-Rassismus-Pullover, den ich auf dem Cover trage, ausziehen. Ich könnte meine Klappe halten und hätte dann keinen Stress mehr. All jene Menschen haben absolut keine Wahl. Ja.
Und so wie du das jetzt schilderst, würden, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschen sagen, und ich muss gestehen, ich bin wahrscheinlich einer dieser Menschen, das tue ich mir nicht an, das ist mir viel zu gefährlich. Du hast schon gesagt, dein politisches Engagement hilft dir, dass das nicht so ist. Aber als Gegenstück der Angst, die du ja in deinem Buch auch schilderst, gehört natürlich auch Mut. Woher nimmst du den und gibt es auch jemand, der da stärkt?
Also ich glaube, ich nehme mir, und das klingt vielleicht paradox, aber ich nehme mir den Mut oft irgendwie aus der Angst und sehe das nicht immer als so einen krassen Gegensatz. Was ich damit vielleicht ganz konkret meine, wenn ich Lesungen habe in Orten wie Zwickau oder jetzt morgen in Thüringen, in Schmölln, dann sind das oft Veranstaltungen, bei denen im Anschluss sehr viel, sehr frustriert miteinander gesprochen wird, weil alle plötzlich ihre Angst rauslassen und von ihren Erfahrungen mit rechter Gewalt etc. erzählen und berichten. Das zieht mich in erster Linie natürlich runter, auch einfach, weil ich durch diese Veranstaltung viel mehr mitbekomme, was passiert, gerade im ländlichen Raum Ostdeutschlands. Und auf der anderen Seite spüre ich aber immer im zweiten Schritt, dass dieses gemeinsame Erzählen von Ängsten paradoxerweise dazu führt, dass es sie wieder ermutigt, weil sie verstehen, ich bin mit dieser Angst einfach nicht alleine. Und für viele sind diese Bedrohungen so normal, dass sie nicht darüber reden, weil sie denken, ich muss da jetzt doch keinen großen Schuh draus machen. Wir erleben das ja alle, die hier irgendwie politisch aktiv sind. Und dann irgendwie mal einen Raum zu haben, in dem man offen darüber spricht, das ermutigt dann, glaube ich. Und ich glaube, psychologisch hat es auch bei mir einfach viel ausgemacht zu verstehen, dass für mich über Ängste und Gefühle sprechen kein Zeichen von Schwäche ist. Ich glaube, wir alle haben oft Angst. Man muss nicht politisch aktiv sein, um in Zeiten von Kriegen, Klimakrise, all diesen Dingen das ein oder andere Mal Angst zu haben. Aber ich habe gemerkt, dass das ja eigentlich auch was ist, was uns von Extremrechten und Rückwärtsgewandten so ein Stück weit unterscheidet, dass wir eben auch über Ängste sprechen, über Gefühle sprechen und nicht irgendwie stahlharten, veralteten Männlichkeitsbildern hinterherhängen. Also ja, es ist heruntergebrochen einfach immer wieder diese Gemeinschaft und immer wieder dieses Gefühl, selbst an den verborgensten Ecken Sachsens richtig stabile Leute zu treffen, die nach wie vor irgendwie demokratische, antifaschistische Werte hochhalten.
Ich höre dir hier staunend zu. Ich bewundere das sehr und ich danke dir da auch sehr dafür. So wie ich dein Buch gelesen habe, gehört zu der Vorgeschichte natürlich deine Geschichte. Aber es gehört auch die Geschichte deiner Heimatstadt Zwickau dazu. Was ist denn da das Besondere dran?
Genau, also in Zwickau ist jahrelang der NSU, das Kerntrio des NSU, also des nationalsozialistischen Untergrunds, Menschen, die durch Deutschland gezogen sind, um mit rassistischen Motiven Menschen zu ermorden, untergetaucht. Und für uns war es einfach krass, oder für mich war es krass, zu realisieren durch verschiedene Momente, die mich politisiert haben, wie leicht es mir fiel, all das selbst in einer Stadt wie Zwickau auszublenden. Mhm. Also letztens war wieder ein Foto von Tschepe in der Zeitung, wie sie im damaligen Lokal Enchiladas, so ein mexikanisches Restaurant, mitten in der Innenstadt sitzt und dort irgendwie ihren Cocktail trinkt. Und ich denke irgendwie eine Minute später daran, wie meine Schwester halt, die mehrere Jahre älter ist als ich, wirklich oft in diesem Restaurant war, um dort irgendwie Cocktails zu trinken. Und dann checkt man, dass es nicht unwahrscheinlich ist, Menschen getroffen zu haben, die in Zwickau Menschen wie Beate Tschepe auf der Straße begegnet sind. Und dass es dann einer ganzen Stadtgesellschaft trotzdem so leicht fällt, all diese Dinge in Teilen bis heute auszublenden, und dass es dann heutzutage irgendwie so ist, dass in Teilen NSU-UnterstützerInnen noch heute in Anführungszeichen politisch aktiv sein können, indem sie extrem rechte Propaganda betreiben. Das hat viel mit mir und, glaube ich, auch mit vielen von meinen Mitstreitenden in Zwickau gemacht, ja.
Kommt man da an den Punkt, wo man sagt, wie kann denn das sein, dass niemand was dagegen tut? Mit anderen Worten, dass man der Demokratie, so wie sie hierzulande ja noch gegeben ist, anfängt zu misstrauen, weil das klingt ja sehr nach einer systemischen Sache, dass einfach nicht Einhalt geboten wird.
Ich glaube, das ist so ein Stück weit das Dilemma, in dem sich gerade in Ostdeutschland die Zivilgesellschaft gerade oft befindet, was ich damit heruntergebrochen sagen will. Wir sind mit Fridays for Future irgendwie an den Start gegangen, um konkret Dinge auch des politischen, wirtschaftlichen Systems zu verändern, um all diesen Krisen besser entgegenwirken zu kommen. Und jetzt gerade sind wir so in die reaktive Position geraten, dass wir uns mit möglichst allen zusammenschließen, um zumindest irgendwie den Status quo zu bewahren. Ich glaube nur, wenn wir einfach nur den Status quo so bewahren, dann wird es nicht dafür sorgen, dass die Extremrechten irgendwie geschwächt werden in Zukunft. Weswegen wir natürlich an grundlegende Dinge irgendwie anknüpfen müssen. Ich glaube nur, dass das gerade in kleineren Orten oft sehr viel leichter gesagt als getan ist, denn man muss dort einfach große Bündnisse schmieden und jede politische Rückendeckung, egal von welcher demokratischen Partei, ist dann ein Stück weit Sicherheit, an die man sich irgendwie ranschmiegt. Ja.
Der Untertitel deines Buches heißt Jung, Ostdeutsch gegen Rechts. Das klingt fast wie eine logische Reihenfolge, also als würde es mit Jung anfangen, mit Ostdeutsch weitergehen und dann landet man oder du bei gegen Rechts. Ist das ein richtiger Eindruck?
Also bei mir war das irgendwie so eine logische Schlussfolgerung, aber ich glaube, ganz viele junge Menschen würden den Satz wahrscheinlich eher unterschreiben, wenn da Jung, Ostdeutsch, rechtsextrem stehen würde. Und das ist irgendwie das, was mich auch immer wieder so zum Nachdenken bringt, weil auf der einen Seite, wenn ich an junge Neonazis in Zwickau denke, dann kommt mir natürlich in allererster Linie ein Gefühl der Wut in den Bauch, weil ich nicht verstehe, warum man so ist. Und auf der anderen Seite fällt mir im zweiten Schritt auf, dass es bei mir einfach ein ziemlich großes Glück war, in so einem Umfeld aufzuwachsen und mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die mir irgendwie all diese demokratischen Werte so ein Stück weit vermittelt haben. Und das ist halt leider keine Selbstverständlichkeit, weswegen dann dieser anfänglichen Wut auch oft so eine Art Mitgefühl entgegenkommt, ohne das zu rechtfertigen. Ich glaube, jeder Mensch hat individuell eine Verantwortung dafür, nicht extrem recht zu werden. Aber je normaler diese Sache wird, desto schwieriger ist es, gerade in schulischen Kontexten, antidemokratischen Meinungen irgendwie laut zu widersprechen. Ja.
Wie war das denn bei dir? Du warst ja 13, wenn ich das richtig weiß, als bei dir so der Prozess in Gang kam, oder? Das war 2015. Damals kamen viele Geflüchtete nach Deutschland und unter anderem auch nach Zwickau.
Also mein Papa ist 2015, 2016 in der Arbeit mit Geflüchteten aktiv geworden. Und das war eigentlich so der Moment, den ich erstmal noch als gar nicht politisch wahrgenommen habe. Ich bin einfach mit zu diesen Familientreffen mit Geflüchteten gekommen, habe irgendwie mit jugendlichen Leuten Tischtennis und Fußball gespielt und dachte mir so, ja, das ist irgendwie das Normalste der Welt. Und dann habe ich aber, glaube ich, primär in der Schule gemerkt, dass ich ganz viel ausgefragt wurde darüber, wie das denn so ist und was ich da für Erfahrungen mache und wie die alle so drauf sind, dass ich gemerkt habe, dass diese einfache Zusammenkunft irgendwie schon politisch war. Und in dieser Zeit habe ich Mostafa kennengelernt, guter Freund bis heute, der aus Afghanistan geflüchtet war. Ja, und als er mir so erzählte, dass für ihn die Kontinuität von Hass und Gewalt in seiner Heimat Afghanistan über die Flucht übers Mittelmeer mit der Ankunft in Zwickau in Form von Rassismus nicht vorbei war, hat das, glaube ich, ziemlich viel mit mir gemacht und mir auch da wieder gezeigt, wie krass es eigentlich war, dass ich all das in meiner Zeit des Trompetespielens im Jugendsinfonieorchester, in meiner Zeit von Jungsein und am Wochenende Fußball spielen, einfach so ausgeblendet habe. Ja.
Um es dann in den Fokus zu nehmen und ja auch nicht mehr davon abzulassen. Zu dieser NSU-Geschichte von Zwickau gehört ja auch, dass es, soweit ich weiß, sehr spät eine Gedenkstätte gab. Was ist dann passiert?
Die Gedenkstätte kam sehr spät, 7 Jahre nach Enttarnung des NSUs. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man auch das irgendwie systemisch betrachten. Und ich glaube, es gibt sehr viele andere Erinnerungs- und Gedenkpraktiken, die ähnlich spät irgendwie erst zutage getreten sind. Aber das, was ich daran vor allem so schwierig finde, ist, dass wir häufig das Gefühl haben als Zivilgesellschaft in Zwickau, dass all diese Schritte wie auch die Errichtung dieses Gedenkorts häufig genutzt werden, um eine Art Feigenblatt-Rhetorik zu sagen, die Stadt macht ja was, ohne wirklich die grundlegenden Dinge anzugehen und das Leben zu verbessern von Menschen, die seit dem NSU nach wie vor Rassismus, Rechtsextremismus und Co. in Zwickau erleben müssen. Aber ja, was genau passiert war, war Folgendes. Es wurde ein Gedenkbaum für Enver Şimşek gepflanzt. Enver Şimşek ist der erste Mensch, der vom NSU in Nürnberg ermordet worden war. Und kurz daraufhin wurde dieser Gedenkbaum mutmaßlich von Neonazis abgesägt. Kurz daraufhin wiederum wurde eine Gedenkbank für Enver Şimşek an diesen Ort gestellt, die auch wieder kurz daraufhin mutmaßlich von Neonazis zertreten wurde. Und das Krasse für uns war damals einfach, dass wir alle erst von diesem Gedenkort mitbekommen hatten, als er mutmaßlich von Neonazis zerstört worden war. Was uns dann auch wieder gezeigt hat, dass die Extremrechten so ein Stück weit schon wieder die Agenda bestimmen. Und dass es, wenn dieser Ort nicht zerstört worden wäre, wahrscheinlich viel weniger Menschen in dieser Stadt irgendwie interessiert hätte, dass es da jetzt diesen Ort gibt. Und deswegen haben wir eine Gedenkminute organisiert mit mehreren MitschülerInnen, um die Lebensgeschichte von Enver Şimşek vorzulesen und um eine Schweigeminute für ihn abzuhalten. Einer der prägendsten Momente auf jeden Fall.
Mhm. Du hast jetzt mehrfach so gesagt, so, wir haben etwas gemacht. Du möchtest ja zugleich mit deinem Buch Jugendlichen Mut machen und vielleicht auch sowas wie zeigen, wie geht das überhaupt? Was kann man denn tun? Was kann man denn tun?
Also erstmal habe ich logischerweise leider keinen Masterplan, auf den so viele Menschen, gerade auch in kleineren Orten, irgendwie warten. Aber das, was wir in Zwickau gemerkt haben, ist, dass egal, wo man politisch aktiv ist, man kann Mitstreitende finden. Und es gibt auch glücklicherweise noch Räume, in denen man sich zusammenschließen kann, um gemeinsam auf die Straße zu gehen, aber vielleicht auch erstmal, um Diskussionsrunden zu beginnen und um irgendwie zu realisieren, dass man selbst einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt was, was einem in der Schulzeit, gerade vielleicht auch in Ostdeutschland, beigebracht wird. Ich glaube, es ist schon oft ein Treten auf die da oben, was bestimmt in Teilen häufig auch irgendwie legitim ist, ohne die Realisierung davon, dass wir uns alle irgendwie einbringen können. Und dass das auch in Zwickau geht, das habe ich dankenswerterweise festgestellt. Und gleichzeitig sind so Sätze wie, wenn wir für uns beanspruchen wollen, aus der Geschichte gelernt zu haben, dann müssen wir uns jetzt alle irgendwie zivilgesellschaftlich engagieren, glaube ich, oft leichter gesagt als getan. Denn wenn man dann irgendwie im Erzgebirge eine Lesung macht und vor einem Familienvater steht, der wirklich bedauernd einem erzählt, dass er sich gerne engagieren würde, aber sich das nicht traut, weil er eine Familie hat und nebenan im Nachbarhaus im Garten häufig ein Nazi steht, der mit einer Armbrust Schießübungen macht. Was soll ich dieser Person dann sagen, dass er ein schlechter Mensch ist, weil er sich jetzt nicht laut auf die Straße stellt und klar gegen Neonazis positioniert? Und ich glaube, genau an dieser Stelle zeigt sich irgendwie auch die Drastik der aktuellen Zeit. Wir haben es noch nicht mit einer extrem rechten Regierung auf Landesebene gerade zu tun. Und trotzdem gibt es gerade im ländlichen Raum Menschen, die sich gerne einbringen wollten, aber sich das einfach aufgrund dieser drastischen Zuspitzung nicht mehr trauen. Und das halte ich für zutiefst gefährlich, weswegen wir, glaube ich, auch versuchen sollten, und auch das ist wieder leichter gesagt als getan, so ein Stück weit aus diesem Hamsterrad des Reagierens auf das, was die Extremrechten machen, auszubrechen. Sondern wir haben eigene Themen, wir erleben irgendwie eine Sparpolitik, die offenkundig auch den Rechtsruck befeuert. Und all diese Themen werden, glaube ich, häufig sehr, sehr wenig adressiert. Und es geht dann oft primär irgendwie um AfD-Verbote. Und ich finde die Diskussion darum wichtig und richtig. Aber wir sind eigentlich mal an den Start gegangen, um über ein sozialeres Wohnen, die Klimaproblematik und Co. zu sprechen und um vielleicht Lösungen zu bieten. Und gerade sind wir primär damit beschäftigt, das zu skandalisieren, was die Extremrechten machen. Und diese Skandalisierung ist natürlich wichtig, bloß wir verlieren damit, glaube ich, häufig wichtige Zeit, um Menschen für unsere eigenen Anliegen zu gewinnen.
Also ich finde diesen Begriff des immer nur Reagierens und diesen Gedanken hervorragend, weil ja, das hält einen so auf Trab und man kommt gar nicht mehr dazu zu sagen, was wollen wir eigentlich und was könnten wir anbieten, was könnten wir machen, was erwartest du denn oder was wünschst du dir von der Gesellschaft und von der Politik? Weil das ist ja schon sehr konkret, was du da benennst.
Also erstmal will ich auch dazu sagen, es ist wirklich ein riesiges Problem. Denn Leute, die nur in diesem Abwehrkampf sich befinden, die haben gar keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, was sie eigentlich wollen. Weswegen ich auch immer häufiger Menschen treffe, denen es super schwer fällt, genau das zu formulieren. Ich versuche es vielleicht mal ganz low-level damit, dass wir, ja, wie schon erwähnt, Anfang des Jahres millionenfach in ganz Deutschland, auch in kleineren Orten, auch in Krimma, Bautzen, Kolde, Zwickau und Plauen auf die Straßen gegangen sind. Und dass wir dann zwar viel Applaus und Lob aus Berlin erhalten haben, aber wir nicht wirklich das Gefühl hatten, in unseren Anliegen ernst genommen worden zu sein. Denn das, was wir irgendwie primär erlebten, war, dass es weiterhin primär darum ging, den Rechtsruck irgendwie mit Rechtsruck zu bekämpfen und dass wir in den vergangenen Monaten nochmal eine drastische Verschärfung gerade des Asyldiskurses und auch der Beschlüsse in Deutschland erlebt haben. Und ich glaube, das macht die Rechten im Endeffekt nicht schwächer, sondern im Gegenteil eher stärker. Und also ja, wir hatten das Gefühl, dass die Proteste von Bauern, die, glaube ich, weitaus weniger Menschen auf die Straße gebracht haben, politisch mehr Druck erzeugen konnten als die größten Proteste, die dieses Land je erlebt hat. Und das hat uns doch ziemlich fassungslos gemacht. Das heißt, in erster Linie würden wir uns wünschen, ernst genommen zu werden. In zweiter Linie würden wir uns wünschen, dass man sich nicht mehr hinter so Begriffen wie politischer Neutralität versteckt, denn man kann im Jahre 2024 nicht politisch neutral sein, egal wie sehr man denkt oder glaubt, der politisch neutralste Mensch zu sein, wenn man am Ende des Tages schweigt, wenn extrem rechte Äußerungen getätigt werden, dann ist man nicht politisch neutral. Aber ich glaube, dieser Glaube an diese Neutralität, der zieht sich durch die Gesellschaft, durch Institutionen, durch alle möglichen Lebensbereiche, gerade vielleicht auch in Ostdeutschland. Und das ist ein massives Problem, ja.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann bin ich unter anderem wahnsinnig davon beeindruckt, wie du immer noch dich auf die andere Seite stellst. Also wie du versuchst und versuchen willst, zu verstehen, was da passiert. Warum sind gerade im Osten die Reaktionen so? Warum gehen die Wahlen so aus, dass 30% es offensichtlich für richtig halten, eine explizit rechtsradikale, menschenverachtende, rassistische, antisemitische Partei zu wählen? Hast du denn umgekehrt schon die Erfahrung gemacht, dass du wirklich mit Rechten ins Rechten ist so pauschal, aber damit Menschen ins Gespräch kommen konntest und die dir womöglich auch mal zuhören?
Gerade wenn ich Lesungsveranstaltungen an Schulen mache, dann ist der große Vorteil, dass dort natürlich einfach ein breites, sehr gemischtes Publikum vor mir sitzt. Und da sind garantiert auch Kids dabei, die irgendwie extrem rechte oder rechte Einstellungen vertreten. Was ich allerdings immer wieder festgestellt habe, ist spätestens in dem Moment, wenn ich eine Lebensbiografie vorlese von einer Person, die vom NSU ermordet worden ist, spätestens dann ist Ruhe im Raum und spätestens dann trauen sich auch die wenigsten extrem rechte, menschenverachtende Äußerungen zu tätigen. Was mich dann doch auch vielleicht so ein Stück weit erfreut, dass zumindest dort noch der Reflex da ist, dieses Gedenken dann irgendwie nicht zu stören. Und auf der anderen Seite ist mein Punkt immer so ein bisschen zu sagen, in der Zeit, in der ich eine extrem rechte Person im Gespräch davon abbringen kann, nicht mehr extrem recht zu sein, in der Zeit kann ich im besten Falle 5 demokratische Menschen in eine Demokratieinitiative bringen oder 5 Nichtwählende zur demokratischen Wahl bewegen. Und ich glaube, dass das unser Fokus sein sollte. Also wir haben irgendwie die ganzen letzten Jahre nachgefragt, was die Sorgen und Ängste und Wünsche der AfD-Wählenden sind. Aber warum beachten wir denn nicht mal stärker die Sorgen und Ängste der nicht-AfD-wählenden Bevölkerung, um auch wieder deren Themen mehr im öffentlichen Diskurs zu verankern, um vielleicht im zweiten Schritt dann auch AfD-Wählende zurückzugewinnen. Aber ich glaube, es ist einfach keine Lösung, diesen Menschen hinterher zu rennen und AfD-Leitpolitik zu machen. Das vielleicht so. Und es ist natürlich auch einfach eine psychische Frage. Es wäre eine Energieverschwendung, wenn ich meine Zeit damit vertun würde, gegen Wände von radikalen Menschen irgendwie zu sprechen. Und ich glaube, von coolen Leuten all die Geschichten zu hören von rechter Gewalt und Co. zieht mich schon oft genug sehr tief runter. Dann denke ich mir, muss ich mir das auch nicht unbedingt auf dieser Ebene noch antun.
Ich wünsche mir, dass uns die Politik ernst nimmt. Aber ich hege natürlich massive Zweifel, ob sie das wirklich tut. Und deswegen glaube ich primär, dass dieser Zweifel bedeutet, dass wir uns als Zivilgesellschaft besser organisieren müssen, um ein viel stärkerer Druckfaktor einfach zu werden. Ich mache vielleicht ein Beispiel aus Zwickau nochmal auf, was mich im letzten Jahr ziemlich bewegt hatte und wo viele vielleicht gar nicht in erster Linie dran denken würden, wenn sie an zivilgesellschaftliches Engagement denken. Und zwar gibt es in Zwickau einen Zulieferer von Volkswagen und anderen Automobilbetrieben namens GKN, der angekündigt hatte, sein Werk zu schließen. Dieses Werk wird jetzt leider auch geschlossen, mit zwar einer relativ hohen Abfindung, aber es wird geschlossen. Und in diesem Moment, als das bekannt wurde, sind extrem Rechte von herangeschritten und meinten, eure Arbeitsplätze brechen weg wegen den bösen Leuten von Fridays for Future und Grünen und Linken, weil sie gegen Autos seien, was eine dreiste Lüge war. Dieser Betrieb will seine Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, weil er dort die Menschen nicht so hoch bezahlen muss. Wir haben uns dann tatsächlich ein Beispiel genommen an GKN in Florenz in Italien, denn dort war was ganz Ähnliches passiert. Dort gibt es auch diesen Automobilbau-Zuliefererbetrieb und dieser hat tatsächlich von einem auf den anderen Tag dicht gemacht. Und daraufhin ist was meiner Ansicht nach sehr Bewegendes passiert. Die örtliche Klimabewegung hat sich mit den Arbeitenden zusammengeschlossen, hat dieses Werk besetzt und während dieser Besetzung mit Experten gemeinsam einen Produktionsplan erstellt, um dort in Zukunft Lastenfahrräder und Photovoltaikanlagen herzustellen. Diese Menschen haben jetzt eine Genossenschaft gegründet und sind wirklich kurz davor, viele von diesen Arbeitsplätzen zu retten. Und wir haben dann eine gemeinsame Demonstration organisiert, auch mit Arbeitenden von GKN in Zwickau und uns als Klimagruppe solidarisch gezeigt. Leider ist seitdem nicht so viel passiert, aber dieses Beispiel bringt für mich trotzdem immer wieder zwei Punkte so ziemlich gut zutage. Nämlich erstens, wir würden uns als Zivilgesellschaft in Städten wie Zwickau wünschen, auch dann gehört zu werden, wenn irgendwie gerade mal nichts passiert und solche meiner Ansicht nach doch sehr berichtenswerten Proteste stattfinden, die ziemlich viele interessante Ideen auch einfach beinhalten. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass ich glaube, dass man auch durch solche Bündnisse demokratieschützend wirken kann. Denn wenn wir irgendwie die besseren, klügeren Angebote haben, als beispielsweise Scheingewerkschaften wie Zentrum Automobil, dann holen wir Leute dort ab, wo sie vielleicht reale Nöte und Ängste haben und zeigen ihnen aber Lösungen auf, die deutlich nachhaltiger sind. Und auch diesbezüglich, glaube ich, können wir viel mehr Druck ausüben mit solchen Organisierungen, als wenn wir jetzt uns einfach plakativ auf die Straße stellen und sagen, du bist moralisch schlecht, wenn du AfD wählst. Ich fand die Proteste Anfang des Jahres super, aber ich finde eben beispielsweise, dass sie viel klarer auch die Sparpolitik von Christian Lindner beispielsweise adressieren hätten sollen. Das ist jemand, der sich auf Podien setzt und dort gefragt wird zu dem Zusammenhang zwischen Sparpolitik und Rechtsruck und er antwortet dann, dass er diesen Studien einfach keinen Glauben schenken möchte. Und das finde ich skandalös und zeigt, glaube ich, auch, woran es vielleicht in den letzten Jahren so ein Stück weit gemangelt hat. Also ich glaube, viele Menschen deklarieren diesen Rechtsruck oft einzig und allein zu einem Bildungsproblem. Und ich würde sagen, dass natürlich politische Bildung oft viel zu kurz kommt. Und trotzdem gibt es ja Ursachen, die tiefergründig sind als ein politisches Bildungsdefizit.
Du studierst ja jetzt Politik und Soziologie in Halle. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, denke ich so, das macht wirklich großen Mut über deinen Kampf gegen rechts hinaus, weil du ganz konkrete Ideen nicht nur hast, sondern auch ausführst, wie jetzt zum Beispiel die Übertragung eines Modells aus Italien nach Zwickau. Willst du in die Politik gehen?
Also ich will in erster Linie irgendwie immer weiter abwägen, was die politischen Ziele meiner und unsererseits am effizientesten voranbringt. Ich habe den Eindruck, dass ich mit den Lesungen an Schulen, mit dem Podcast, den ich jetzt irgendwie auch beim RBB gerade mache und all diesen Projekten gerade ganz gut was bewirken kann. Und wenn ich eines Tages das Gefühl haben sollte, dass ich ja über eine politische Karriere mehr bewegen könnte, dann würde ich das durchaus irgendwie nicht ausschließen, aber ich will es nicht einfach nur der Karriere wegen machen. Sodass ich das, glaube ich, gerade noch gar nicht so abschließend beantworten kann und auch möchte. Und gleichzeitig merke ich schon auch da, wie viel dann doch auch wieder Angst in dieser Überlegung eine Rolle spielt. Ich finde es gerade ganz angenehm, Lesungen zu machen, politische Bildungsarbeit zu leisten und nicht in politischer Verantwortungsposition nochmal mehr Hass, ja nicht nur auf mich selbst, sondern auch auf Familie und Co. und Freundinnen zu ziehen, dass ich auch da einfach ja weiterhin abwägen möchte, denn irgendwie merke ich schon auch, dass ich ja eigentlich irgendwie erst 22 bin und gerade die letzten Monate wirklich primär damit verbracht habe, Sachen zu schreiben und Demos zu organisieren, wo ich manchmal ganz hedonistisch Schiss habe, vielleicht das ein oder andere Mal auch irgendwas zu verpassen.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, du liest an Schulen. Das Buch Unter Nazis, Jung Ostdeutsch gegen Rechts, ist ja schon 2022 in einem Verlag für Erwachsene erschienen, nämlich im Quadriga Verlag. Jetzt eben bei Beels und Gelberg in der Taschenbuchreihe. Gehört's da für dich noch mehr hin, dass es an Schulen kommt, dass Jugendliche es lesen?
Ich glaube, es gehört überall hin, weswegen ich sehr erfreut war, dass es tatsächlich funktioniert hat, nicht nur in alternativen Jugendzentren zu lesen und eingeladen zu werden. Also ich bin an Kirchgemeinden unterwegs, natürlich auch in alternativen Jugendzentren, aber eben auch an Schulen. Ich habe sogar mal eine Lesung bei der Bundeswehr abgehalten, was auch eine sehr spannende Erfahrung war. Aber das Tolle an Schulen ist einfach, alle sitzen da und alle haben unterschiedliche Anliegen, unterschiedliche Lebensrealitäten, aber alle setzen sich zumindest für diese anderthalb Stunden mit meiner und unserer Lebensrealität in Ostdeutschland, mit all den schönen Seiten und unschönen Seiten irgendwie auseinander. Und dann auch mal wieder zu erleben, dass teilweise nach Lesungen neue Antidiskriminierungs-AGs an Schulen entstanden sind, ist ein super schönes Gefühl, was, glaube ich, auch immer wieder zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und wie viel Redebedarf auch da ist. Also ich habe noch keine Lesung an Schulen gemacht, bei der sich irgendwie niemand im Anschluss gemeldet hat, sondern meistens und eigentlich immer entstehen sehr angeregte Diskussionen und ein spannender Austausch. Und das ist was, was mich auf jeden Fall sehr freut. Ja,
ja, und ich könnte mir auch vorstellen, jetzt aus SchülerInnen-Sicht, da sitzt jemand, nämlich du, der kaum älter ist als man selbst. Dass das ansteckt und ermutigt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, dass du das gar nicht so mochtest, dass dein Konterfei auf dem Cover ist. Da ist es aber jetzt. Und Das verleiht dir Sichtbarkeit. Zugleich bist du aber natürlich wieder Ansprechpartner, weiß ich nicht, Identifikationsfigur, aber sicher auch Projektionsfläche für ganz viel. Du sollst jetzt reden, du sollst jetzt sagen, wie deine Geschichte ist, was man tun kann. Wie gehst du damit um?
Ich versuche, normale Sachen zu machen, mit meinen Freunden in Bars zu gehen, das ein oder andere Mal feiern zu gehen oder aufs Splash-Festival, um Dinge zu erleben, die in Anführungszeichen normal sind, um all das irgendwie auch mal zu vergessen. Denn es ist einfach eine Belastung. Und ich glaube, ich ringe auch manchmal mit mir, dieser Belastung gut entgegenzutreten, weil man muss auf jeden Fall auf sich selbst achten, um nicht daran so kaputt zu gehen. Aber das gelingt mir, glaube ich, nach und nach besser. Ich glaube, was für mich immer wieder einfach ja krass ist, ist dann wirklich in Schulen zu sitzen und danach irgendwie 4, 5 Jugendliche vor einem stehen zu haben, die von Diskriminierungserfahrungen erzählen. Und dann versuche ich die natürlich immer an die Beratungsstellen für Betroffene von rechter Gewalt zu vermitteln. Und trotzdem bleibt mir dann irgendwie oft ein Gefühl davon, dass diese Menschen an ihrer Schule eigentlich eine viel aktivere Betreuung bräuchten, um all diese Dinge zumindest mal zu dokumentieren und irgendwie aufzuarbeiten. Das heißt, es ist immer so ein gewisser Gegensatz von, auf der einen Seite hat man manchmal das Gefühl, nur ein Tropfen auf einen heißen Stein zu sein mit dem Aktivismus und der Bildungsarbeit. Aber auf der anderen Seite stehen dann eben doch immer wieder so viele Leute vor einem, die einem irgendwie erzählen, dass ihnen das gerade Kraft und Mut gegeben hat, um an dem Thema dran zu bleiben, sodass ich dann doch auch ja ein Stück weit stolz bin auf das, was ich da trotz all der Wahlergebnisse in den letzten Jahren gemeinsam mit vielen Mitstreitenden erreichen konnte.
Jetzt nochmal zurückgeblendet ins Jahr 2015, fast 10 Jahre her, als du angefangen hast. Hättest du das für möglich gehalten oder geahnt, wohin dich dein Weg führt?
Ich glaube, ich hatte schon lange Zeit entweder die Idee, irgendwie Trompetenprofi zu werden und Trompete zu studieren, weil das war wirklich großer Teil meiner Jugend, im Jugendsinfonieorchester, an der Big Band, in allen diesen verschiedenen Bands. Und kurz daraufhin wollte ich, glaube ich, eine relativ lange Zeit einfach Grundschullehrer werden. Doch dann habe ich einfach gemerkt, viele Menschen trauen sich nicht, diese Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aus sehr berechtigten Gründen, weil einen das ja in gewisser Art und Weise nochmal mehr zur Zielscheibe macht. Aber ich glaube, ich hätte es ganz oft auch einfach mit mir selbst nicht vereinbaren können, es deswegen zu lassen. Denn das ist ja irgendwie genau das, was die AntidemokratInnen, die Extremrechten bewirken wollen. Und dem kann, will und werde ich nie gerecht werden.
Ja, es macht mich schon sehr sprachlos. Es ist sehr groß, aber so fühlt sich's gerade an. Ich verneige mich da auch wirklich vor dir, weil ich das so enorm finde. Und noch etwas ist so ansteckend, nämlich eben dieses Du gibst nicht auf. Das heißt ja auch, du glaubst an eine Veränderbarkeit von Welt, oder?
Absolut. Und zum Beispiel irgendwie zu sehen, dass in Zwickau mittlerweile an mehreren Schulen der NSU-Komplex im Lehrplan verankert ist und ganz viele Schulklassen an diesen Gedenkort gehen, um sich dort mit den Lebensgeschichten der Ermordeten auseinanderzusetzen. Das zeigt einem auf klar irgendwie kleinen Ebenen, aber eigentlich doch auch ziemlich großen Ebenen, dass das, was wir und ich tun, irgendwie was bringt. Und das freut mich dann doch irgendwie sehr. Und ich glaube, was mich wirklich auch mal wieder irgendwie sehr berührt und bewegt, ist, ja, ich habe es schon erwähnt, zu checken, dass ich mit diesen Gefühlen und Ängsten nicht alleine bin. Und dass es wirklich kein Zeichen von Schwäche ist, auch mal über diese Dinge zu sprechen. Und ich glaube, das habe ich mir eine Zeit lang eingeredet, dass ich ja nicht darüber sprechen soll, damit ich gegenüber den Neonazis nicht schwach wirke. Aber ich will ja mein Leben nicht daran ausrichten, was irgendwelche Neonazis denken. Und deswegen mache ich einfach, was ich will. Ja.
Wahnsinn, das ist im Grunde ein Schlusswort. Aber ich habe noch eine letzte Frage, nämlich demnächst erscheint ja ein neues Buch von dir. Kannst du uns noch sagen, worum es da geht, wann und wo es erscheinen wird?
Also das nächste Buch, der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert, warum die extreme Rechte eine gesamtdeutsche Bedrohung ist, erscheint Ende Januar nächsten Jahres. Und so ganz grob geht es darum, dass ich einfach immer wieder feststelle, dass die politische Verantwortung für das, was in Form von AfD-Erfolgen, Rechtsruck und Co. passiert, immer wieder wie bei einem Ping-Pong-Spiel hin und her gespielt wird und dass ich das als ja, sehr schändlich finde für diese Debatte. Ich erlebe es sehr häufig in Westdeutschland, dass Menschen mit dem Finger auf Ostdeutschland zeigen und dabei vergessen, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ich erlebe es aber auch in Ostdeutschland, dass ich Menschen treffe, die mir sagen, ja, also das ist doch hier wirklich kein Dunkeldeutschland und eigentlich ist diese Problematik gar nicht so groß und versuchen, ja, die reale Bedrohung vor Ort klein zu reden, weil man sich irgendwie zu Unrecht des Dunkeldeutschlands bezichtigt fühlt. Und das halte ich wiederum auch für keine gute Art und Weise. Denn ja, die Bedrohung in Ostdeutschland, sie ist einfach sehr, sehr groß und der Realität müssen wir ins Auge blicken und natürlich trotzdem versuchen, ein Bild zu zeichnen, was den Osten und den Westen irgendwie nicht pauschalisiert.
Absolut. Du hast gerade gesagt, Dunkeldeutschland in deinem Buch heißt ja das erste Kapitel Nachtgedanken. Und da ist ja die berühmte Zeile aus diesem Gedicht von Heinrich Heine, denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Hast du daran gedacht, als du das Kapitel Nachtgedanken genannt hast?
Ich glaube so ein Stück weit schon. Und es ist wirklich immer wieder dieses komische Gefühl, den Osten und das, was passiert, schwer greifen zu können. Denn oft fühle ich mich wirklich so, als sei die Zuschreibung des Dunkeldeutschlands absolut richtig. Und manchmal bin ich in kleinen Dörfern unterwegs und treffe so engagierte, wertvolle Menschen und kann dem Begriff mal wieder gar nichts abgewinnen. Und ich glaube, irgendwo dazwischen liegt die Realität, die hier gerade sich vollzieht. Und die so ganz richtig zu beschreiben, ist das ein oder andere Mal gar nicht so einfach. Und diese Nachtgedanken waren ein Puzzleteil dafür, ja.
Ich höre schon sehr raus, dass es ja richtig ist, dass wir alle um den Schlaf gebracht sind, jetzt, hier und heute, um eben nicht zu übersehen, so wie du es gerade gesagt hast. Lieber Jakob, ich danke dir für alles, was du da tust, für deinen Mut, für dein Nicht-Aufgeben. Ich danke dir für dein Buch. Und ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei Freigeistern dabei warst. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Das war die 92. Folge von Freigeistern, Dunkelgeistern. Das war das Gespräch mit Jakob Springfeld, Umweltaktivist, politischer Aktivist, Student und Autor von Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch, gegen Rechts. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 7. November, dann mit einem neuen Lesen und Lesen lassen und mit einem Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse. Bis dahin, lasst euch ermutigen, lasst euch bestärken, tut euch zusammen, denn niemand ist allein und passt gut auf euch und aufeinander auf. Tschüss.